Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hi Pat.
Und willkommen bei Die Liedhaber. Ja, cool. Endlich die erste Folge. Eine von vielen hoffentlich. Und ich bin super gehypt und ich bin froh, dass es endlich geklappt hat und wir endlich hier sitzen.
Ja, wirklich. Geht mir genauso. Also ich glaube, wir beide sind wirkliche Musikfanatiker, wenn du so willst. Und dementsprechend macht es einfach nur Sinn, hier zu sitzen und zu sagen, ey, wir machen einfach einen Podcast und reden über unsere Leidenschaft.
Und da hast du auch schon direkt die Lanze gebrochen. Eigentlich will ich jetzt gar nicht so viel erzählen, woher wir kommen, wohin wir gehen, worum dieser Podcast. Aber vielleicht zwei, drei Sachen sollte man schon sagen, bevor man hier einsteigt. Also ja, Ash und Pat, wir sind zwei leidenschaftliche Musikhörer. Und wir haben uns eigentlich immer ein Medium gewünscht im deutschsprachigen Raum, das vor allem die Musik thematisiert, die wir gerne hören. Und das ist primär Musik aus dem amerikanischen Raum. Rap, R&B, Hip-Hop, aber auch andere Genres. Und im deutschsprachigen Raum gibt es gar nicht so viel, was das eigentlich angeht. Und da haben wir gedacht, wir reden so häufig über diese Musik, über dieses Thema, warum machen wir das nicht selbst?
Ist wirklich so. Und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die so denken, oder?
Ich denke natürlich, die Musik, die wir hören, hören halt auch sehr viele. Und es wäre cool, eine Community zu kreieren oder irgendwie ja eine Plattform zu schaffen für Leute, die ähnlich ticken wie wir. Und einfach Musik, ich meine, wir kommen aus den 90ern, also sind in den 90ern geboren, die Musik aus dieser Zeit irgendwie mögen und feiern. Also ja, weil im deutschsprachigen Raum gibt es einfach nicht so viel davon und ich kann das auch irgendwie verstehen. Also hier in Deutschland ist amerikanische Musik auch beliebt, keine Frage, aber es gibt hier auch eine gewisse sprachliche Barrikade. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Hip-Hop oder Rap eingehe, natürlich, die meisten können Englisch hier in Deutschland, aber es reicht manchmal nicht nur Englisch zu können, man muss auch einen gewissen Kontext und auch das Lyrische, was dahinter steht, wirklich verstehen können. Ich kann zum Beispiel auch sehr gut Deutsch, aber ich weiß nicht immer, was diese Deutschrapper da erzählen.
Auch nicht jeder Ami weiß, was
ja, genau, also,
jeder Rapper erzählt.
Also selbst für englische Muttersprachler muss man ja mal sagen, es gibt Leute, die müssen das einem erstmal erklären. Also es wäre super cool, wenn wir es schaffen, hier irgendwie eine Anlaufstelle oder eine Community zu schaffen für Leute, die ähnlich ticken wie wir. Und am Ende geht es einfach nur darum, die eigene Leidenschaft von der Musik miteinander zu teilen.
Ja, ist echt so. Also vielleicht lernen wir auch sogar noch dazu, ne?
Ja, also ich bin ja auch keiner, der andere Musik oder andere Genres verteufelt. Also ich muss zugeben, ich habe mich mit Deutschrap bisher nicht so richtig anfreunden können. Ich will nicht sagen, dass es keine gute Musik im deutschsprachigen Raum gibt. Mich persönlich hat sie jetzt nicht so krass abgeholt.
Ab wann hörst du Techno?
Ach, pass mal auf, ich bin ja im Ausland sehr lange gewesen. Und wenn ich dann gesagt habe, dass ich aus Deutschland komme, die Leute denken immer, ich mag Elektro- oder Techno-Musik.
Automatisch.
Und wenn ich dann sage, dass eher so 90er R&B oder Hip-Hop zum Beispiel oder andere Sachen jetzt eher mein Ding sind, anstatt Techno oder Elektro, dann gucken die mich erstmal ganz verstaunt an. Aber ja. Tatsächlich, nicht jeder, der in Deutschland aufgewachsen ist und lebt, mag Techno und Elektro.
Also, die Folge, wie die wir heute mitgebracht haben. Wir haben uns erstmal überlegt, okay, sind wir schon zu spät oder passt es noch rein? Aber ich sag, wir passen noch da rein.
Auf jeden Fall.
Drake versus Kendrick.
Das ist jetzt ein paar Tage her, aber ich würde sagen, es ist noch nicht genug Gras über die Sache gewachsen, dass man nicht darüber sprechen könnte. Wir müssen jetzt auch gar nicht groß darüber erzählen, was hier eigentlich alles passiert ist, worum es geht. Ich glaube, die meisten wissen Bescheid. Ich würde es trotzdem noch mal ganz kurz aufrollen, worum es hier eigentlich ging, also was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten passiert ist, eigentlich sogar Jahre. Was dahinter steckt, woher dieser Beef eigentlich kam. Deswegen vielleicht noch mal ganz kurz aufrollen und eigentlich thematisieren, was heißt das jetzt eigentlich, jetzt wo der Beef wahrscheinlich vorbei ist? Wo geht's jetzt hin mit den beiden? Wo geht's jetzt hin mit der Szene? Was heißt das für Hip-Hop, Rap und an anderen? Also ich versuche das Ganze mal sauber aufzurollen, weil ich muss zugeben, damals oder vor ein paar Wochen, als das Ganze rausgekommen ist, da habe ich selbst die Übersicht verloren. Ich glaube, das ist den meisten passiert. Da kamen so viele Diss-Tracks innerhalb von weniger Zeit raus. Da muss man auch erstmal irgendwie seine Hausaufgaben machen und wissen, okay, was geht hier eigentlich ab? Wer sagt was? Wie gesagt, die meisten wissen es, glaube ich. Für die es nicht wissen, denen gebe ich jetzt nochmal ein kleines Resümee. Also man muss sagen, Kendrick und Drake, die waren ja jetzt nicht immer so, wie sie heute sind. Die hatten nochmal gute Phasen. Die haben auch teilweise Tracks zusammen gemacht. Also 2011 war das, glaube ich. Da hat Drakes, das war sein zweites Album, glaube ich, Take Care kam damals raus. Da war Kendrick auch dabei. Kendrick war dann auch auf seiner Tour dabei. Ne? Also ein Jahr später hatten die auch die Tour, also wo Drake dann sein Take Care Album auf die Tour mitgenommen hat. Und Kendrick dann auch dabei war, hat auch ein paar Gigs dann. Wenig später kam er dann Kendricks legendäres Album raus, Good Kid, Mad City. Und Drake hatte ja ein Feature auf diesem Album. Also Poetic Justice, geiler Song.
Geiler Song.
Geiler Song.
Ja.
Und da war die Welt noch in Ordnung. Da konnte man noch nicht sehen, was 10 Jahre später passieren wird.
Ja gut, wer weiß. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht im Kopf schon den einen oder anderen Beef gab. Und man sich dachte, okay, aber ja, man unterstützt sich trotzdem noch. Aber du hast ja trotzdem immer ein gewisses Mindset nach dem Motto, ich bin der Bessere oder ich bin der bessere Rapper, Künstler, was auch immer.
Es gibt natürlich eine kompetitive Komponente in diesem Game, keine Frage. Aber wir werden das nochmal später dann analysieren. Das wird ja wirklich hässlich. Also, das wird ja wirklich hässlich. Und das hat keiner kommen sehen.
Nein,
das würde ich sagen. Vielleicht hat es einer kommen sehen. Auf den gehen wir dann auch später ein. Aber ich roll nochmal auf. Also, ein Jahr später, nachdem Good Kid, Mad City rauskam, also 2013, kam dann ein Track von Big Sean raus, Control. Dort hat Kendrick einen eigenen Verse bekommen, wo er eigentlich alle Rapper, die damals was zu sagen haben oder gerade im Kommen sind, auscallt. J. Cole, Meek Mill, Drake, Big Crit, Pusha T, A$AP Rocky, Tyler, Mac Miller. Eigentlich alle, die gerade was zu sagen haben oder gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, die wurden ausgecallt und Kendrick hat gesagt, Jungs, ihr seid nicht schlecht, ich mag euch alle, aber ich bin der Beste.
Mhm.
So, was du gerade gesagt hast, dieses kompetitive Game war immer präsent. Mhm.
Aber es war auch eher so eine Art Aufforderung nach dem Motto, hier jetzt, lass uns mal hier Gas geben, wo seid ihr denn alle?
Es war noch Friendly Fire.
Mhm.
Genau, so ein bisschen, ich mache euch jetzt mal ein bisschen Dampf, zeig mal, was ihr könnt. Weil, Jungs, ich habe jetzt Good Kid, Mad City gedroppt. Wo seid ihr?
Ja, genau.
Ne, zeigt mir, was ihr könnt.
Ja, das Witzige ist auch, wie viele von den Genannten sind jetzt noch da? Also Big Crit?
Ich finde Big Crit
nicht schlecht.
Der ist nicht schlecht.
Nein, nein.
Aber ja, ist von der Bildfläche nicht verschwunden, aber ist nicht im selben Regal wie Kendrick. Wir machen weiter. Also, dann Drakes nächstes Album kam raus, Nothing Was The Same. Und dort hat er einen Song, der heißt The Language, wo es dann die Theorie gab, also das ist nicht offiziell bestätigt, dass er gegen Kendrick zurückfeuert. Also das, was im Controlverse gesagt wurde, dass er das so ein bisschen, ja, dass er auch mal zurückschießt.
Hm.
Alles noch recht entspannt, es war nur kleine Anmerkung, nichts Böses. Also alles noch sehr dieses coole, kompetitive Rap-Game.
Hm.
Und das hat sich auch so ein bisschen gezogen. Es gab in den Folgejahren immer so kleine Sticheleien. Aber da ist jetzt nichts aus dem Ruder gebrochen. Dann ist jetzt sehr lange nichts Relevantes passiert. Bis dann der Song First Person Shooter rauskam. Das ist von Drakes letztem Album For All The Dogs. Ja, das... Was soll ich zu diesem Album sagen? Ja.
Was halten wir von dem Album?
Ja, das ist eine andere Geschichte.
Drake braucht eh eine eigene Folge.
Drake braucht eigene Podcast gefühlt. Naja, wie dem auch sei. Also, jeder kennt den Song, ne? Biggest What? Ja, auf jeden Fall, ja, der Song hat alles gebrochen, ist überall gehört worden, ist rauf und runter gegangen mit J. Cole. Ja, da wird ein Song geredet. Es gibt die Big Three aus Drake, J. Cole und Kendrick an der Spitze. Okay.
Hm.
Jetzt kommt das Jahr 2024. März 2024 nimmt die Sache so langsam Fahrt auf. Dann kommt ein Song raus, der heißt Like That von Future und Metro Boomin. Und Kendrick ist auch auf diesem Song drauf. Und Kendrick erzählt, Jungs, was für Big Three ist just Big Me.
Hm.
Also, er hebt sich ganz klar ab von den beiden und er sagt, Jungs, ich bin doch mal mindestens ein Regal über euch beide.
Hm.
Internet erstmal eskaliert. Mhm. Muss man auch sagen, also vor 10 Jahren, das Internet war auch nicht so wild.
Nein.
Ich würde sagen, das Internet hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass das so hochgekocht wurde.
Wahrscheinlich, ja.
Weil jeder hat auf die Antworten gewartet vom anderen und ich glaube, man lässt sich als Rapper auch so ein bisschen dahingeben, weil das kriegst du ja auch mit, auch wenn du dich so ein bisschen von Social Media distanzierst, aber vielleicht kannst du auch nicht ganz den Druck von den Medien irgendwie loslassen. Mhm. Und wenn dann die ganze Welt schreit, wir brauchen jetzt die Antwort, dann lieferst du auch irgendwann die Antwort. Mhm.
Vor allem, du gehst ja eh gleich nochmal drauf ein, wann auch was gepostet oder gedroppt wurde. Weil vor 10 Jahren, also wenn man sich zum Beispiel Nas und Jay-Z nochmal anschaut, das hat ja dann Monate tatsächlich nochmal gedauert, bis irgendwie mal was kam.
Und das war auch in Ordnung.
Das ist in Ordnung, genau.
Hier hat jemand 2 Wochen gebraucht und es war ein Skandal.
Das ganze Ding war in einer Woche dann auch schon beendet.
Letztendlich ging der Beat dann auch noch recht schnell vorbei. Naja, also Like That kam raus und das ganze Internet wartet auf eine Antwort von J. Cole und Drake. Jungs, das könnt ihr nicht auf euch sitzen lassen. Kendrick hat euch gedisst. Ihr müsst eine Antwort liefern.
Ich glaube sogar, also von Drake hätte man eher erwartet, dass er antwortet, weil er kann da seine Finger auch nicht lassen. Ja, man hat so ein bisschen gedacht, okay, was kommt von J. Cole? Kommt über was?
Kommt überhaupt was von J. Cole? Ja. Und tatsächlich, es kam als erstes was von J. Cole. 2 Wochen später haut J. Cole sein Mixtape Might Delete Later raus. Mit dem Song 7-Minute-Drill. Und in dem Song disst er dann Kendrick, wo er Kendricks Diskografie schlecht redet. Ja, also ich würde sagen, auch noch Friendly Fire. Mhm. War noch im recht humanen Bereich. Es war einfach dieses klassische, guck mal hier, ich bin krasser als du. Ich bin besser als du, ich flow besser als du. Meine Alben sind besser oder meine Musik ist besser als deine.
Aber so kennt man das auch vom Hip-Hop. Also man muss schon sagen,
Das ist halt die Frage. Ich glaube, also wir müssen das später nochmal genauer intensivieren.
Ja.
Sollte Hip-Hop so sein? Sollten Battle-Raps so sein?
Mm.
Oder geht es tatsächlich darum, den anderen zu zerstören?
Also das, was wir jetzt haben, ist komplett neu. Also nicht ganz neu.
Das gab es schon mal, aber auf dem Niveau.
Auf dem Niveau nicht.
Ist schon hässlich. Aber wir gehen mal gleich drauf ein. Also, J. Cole postet seinen 7-Minute-Drill. Und wenige Tage später hat J. Cole auf seinem eigenen Dreamville-Festival sich entschuldigt und den Track aus dem Internet rausgenommen. Und er sagt dann, ey, Kendrick, ich habe nur Liebe für dich. Und eigentlich, die Leute, die J. Cole hören, die hören auch Kendrick.
Hm.
Also das ist jetzt kein komplett unterschiedliches Lager. Da überschneiden sich ja die Geschmäcker sehr stark. Und J. Cole ist dann rausgegangen aus dem Ganzen, hat gesagt, ich nehme den Track hier runter und ich habe gar keinen Bock darauf, wo das hingeht. Also, und hat schlaflose Nächte gehabt. Hat sich dann zurückgezogen, hat den Track rausgenommen, sich entschuldigt öffentlich bei Kendrick. Und das ganze Internet ist erstmal eskaliert. J. Cole, du bist ein Angsthase. J. Cole, das ist doch nur Battle-Rap. J. Cole, es geht doch nur um Worte. Vor was hast du denn Angst?
Also ich gehöre auch zu der Fraktion, die sich gedacht hat, ey, come on, also mach doch weiter. Also beziehungsweise geh mal in diesen Beef rein, weil er kann es ja auch. Also ich würde sagen, lyrisch, technisch hätte J. Cole auf jeden Fall das Zeug dazu, da auch mitzuhalten. Und wenn es jetzt wirklich nur um einen Beef geht, um zu zeigen, okay, wer ist hier der Krasseste, dann dachte ich auch so, okay, J. Cole, also warum gehst du da jetzt raus? Aber gut.
Tatsächlich, ich würde sagen, ich war einer der wenigen, die J. Cole verstanden haben.
Ja.
Weil ich hatte, jetzt ohne den Hellseher machen zu können, prognostiziert, ich glaube, das wird Ausmaße nehmen, die J. Cole nicht haben will.
Mhm,
und ich glaube, J. Cole hat das kommen sehen. Man kann es natürlich auch sagen, weil es gibt das Gerücht, dass bei dem Dreamer Festival Leute von Kendrick, also Schoolboy Q zum Beispiel, kamen und die haben gesagt, ey, J. Cole, bleib aus dem Beef raus.
Ja, stimmt, das hat auch Absol war auch dabei.
Genau, also angeblich so ein paar Leute von Top Dog, die kamen dann und haben gemeint, J. Cole, lass es lieber.
Ja.
Jetzt auch die Frage, ist es jetzt freundlich gemeint oder bedrohlich gemeint? Ist das überhaupt wahr, was da gesagt wurde? Wissen wir nicht. Ich denke, dass es aber clever war. Ich sage, vielleicht kann er das, was du gerade gesagt hast. Aber ich sage, das ist nicht J. Cole. J. Cole ist kein Battle-Rapper.
Ja, es ist nicht seine Natur.
Genau,
ja.
J. Cole ist auch nicht so ein Gangster-Rapper. Ich würde eher sagen, J. Cole ist dieser Conscious-Rapper, ne? Selbstreflektiert, redet über seine eigenen Stories, auch teilweise ein bisschen emotional.
Mhm.
Ne? Ich glaube, dafür ist J. Cole eher bekannt.
Der Rapper ist zur Nachbarschaft. Sag ich immer ganz
gerne. Ja, der beliebte Rapper aus der Nachbarschaft.
Der beliebte Rapper, ja.
Genau, eigentlich J. Cole ist jemand, der wenig Angriffsfläche anbietet. Mhm. So, der ist ein rundum solider Rapper. Mhm. Man muss jetzt, also kann man darüber streiten, wo er jetzt gesettelt, also wo er jetzt angesiedelt ist im All-Time-Game. Aber ich würde sagen, J. Cole ist einfach ein grundsolider, guter Rapper. Und ich denke, Battle Rap, es ist nicht seins. Ist
sein Ding.
Mhm. Ist nicht seins. Ich will nicht sagen, dass es nicht kann, aber ich glaube, es ist etwas, es würde ihn einfach nicht, es ist nicht seine Natur. Mhm. Und ich glaube, das wusste er auch selbst.
Ja, fair enough.
So, J. Cole ist jetzt also raus. Alle warten aber noch auf Drakes Antwort. Und jetzt geht's los. Wir sind jetzt im April 2024 und der erste Song wird veröffentlicht, Push Up. Und ich würde sagen, das war auch noch recht seichte Kost.
Mhm. Ich fand den Track auch gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also
ich war so, okay, Drake.
Ja, also
macht schon seine Sachen.
Auf jeden Fall. Ist ja auch nicht so, dass Drake nicht rappen kann. Muss man ja auch mal sagen.
Ja, aber ich habe das Gefühl, also das letzte Mal, dass er so gerappt hat, das war, keine Ahnung, vor 8 Jahren.
Weil ich würde nämlich auch sagen, dass dieses Rap-Game, wir kommen dann später mal zu so einem Fazit, dass wir endlich mal wieder den Rapper-Drake bekommen haben. Mhm. Den Rapper-Drake, der uns auch gut tut, den wir vermisst haben. Mhm. Weil der Drake, der er heute ist, ich will nicht sagen, dass der verkauft sich wie eine Eins. Aber
ist das Hip-Hop?
Weil ich mochte den alten Drake sehr gerne. Naja, auf jeden Fall zurück zu Push-Ups, also dem Song Push-Ups. Drake erzählt, dass er einfach der bessere Künstler ist und alles noch im recht, ja, entspannten Rahmen. Nichts, wofür man sich schämen müsste. By the way, ich lasse jetzt mal ganz getrost diese Nebenschauplätze mit Rick Ross, Future, Metro,
Ricky Rose
und The Weeknd und wie sie alle heißen raus.
Würde sonst den Rahmen sprengen.
Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so relevant. Also, vielleicht kann man noch mal kurz sagen, weil Rick Ross hat nämlich einen eigenen Diss-Track rausgehauen und ich fand wirklich gut, dass Drake darauf nicht reagiert hat, weil ich fand den lächerlich. Der war lächerlich.
Ja.
Der war so lächerlich.
Also auch bei den anderen, Ricky Rose war wirklich, der hat wirklich noch mal komplett aus der Reihe getanzt. Aber bei den anderen auch so ein bisschen. Es hatte so einen Geschmack von wegen, also wir stehen alle hinter Kendrick und Kendrick führt uns hier so ein bisschen an und wir gehen so ein bisschen mit. Also wir stehen nicht ganz in der Schusslinie.
Ich würde einfach sagen, dass Rick Ross voll auf diesen Propagandazug aufgesprungen ist, im Sinne von, das ist ja das Nummer 1 Thema gerade im Hip-Hop oder in der Musikszene. Wenn ich jetzt noch hier einen Song raushaue, der irgendwie zu diesem Thema beiträgt, der eskaliert doch der Song. Tatsächlich ist auch einer seiner meistgestreamten Songs gewesen. Oder ich glaube sogar der meistgestreamte Song in einer gewissen kurzen Periode. Also es hat aus PR-technischen Gründen voll funktioniert.
Das ist ja auch manchmal das Argument von Drake nach dem Motto, wenn du über mich rappst, dann wirst du es schaffen. Ist egal wie. Aber
der Name Drake ist zu groß.
Ja.
Also ob du mit oder gegen ihn bist, der zieht dich hoch.
Der zieht dich hoch.
Das muss man einfach so stehen lassen. Naja, auf jeden Fall. Also Push-Ups kam raus und wenige Tage später haut Drake noch einen Track raus, wo er dann mit AI-generierten Stimmen Tupac und Snoop Dogg animiert. Der Track hat den Namen Tailor-Made Freestyle, aber wurde von Drake wenig später gelöscht, weil es gab dann Copyright-Probleme aus dem Lager von Tupac. Er sagt, Junge, du kannst nicht einfach Tupac Stimme benutzen.
Aber das fand ich auch Quatsch, muss ich ehrlich sagen. Also
es ging ja in dem Song vor allem darum, Kendrick, wo ist deine Antwort? Drake so ein bisschen gestichelt hat. Zeig doch jetzt mal, was du kannst und sowas. Und wie du gerade gesagt hast, früher bei den Beefs, das hat Monate gedauert. Und jetzt, nach 10 Tagen, 2 Wochen, Leute flippen aus, dass keine Antwort kommt. Aber 11 Tage später hat Kendrick tatsächlich dann geantwortet. Und ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass Kendrick sich darauf einlässt. Also ich dachte eigentlich, der Beef, also wenn er sich darauf einlässt, wird es eskalieren. Aber eigentlich, Kendrick ist ja auch einer, bei dem passiert ja gerade nicht viel. Und ich hätte auch eigentlich gedacht, der kommt spätestens mal für ein cooles Future, wie jetzt zum Beispiel jetzt bei Like That. Oder für irgendwie ein anstehendes Album oder so raus.
Aber das dann halt auch erst in 5 Jahren.
Das dann auch vielleicht in 5 Jahren. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Kendrick sich darauf einlässt. Aber ja, er hat einen Song rausgehauen, nämlich mit dem Namen Euphoria. In dem Song sagt Kendrick, dass Drake halt ein schlechter Papa ist. Also Drake hat ja einen Sohn, der kam ja damals im Diss mit oder im Beef mit Pusha T damals raus. Also Pusha T gegen Drake war vor ein paar Jahren. Und da wurde ja dann bekannt, dass Drake einen Sohn hat, den er dann ein paar Jahre dann geheim gehalten hat. Und Kendrick spielt so ein bisschen damit, ja guck mal hier, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss und will, aber du hast ja gar keine Ahnung vom Elterndasein. Mhm. Das ist schon ein bisschen ernster.
Mhm. Das ist auch persönlich.
Ist das unter die Gürtellinie? Ist das schon zu viel?
Es ist unter der Gürtellinie, auf jeden Fall.
Also Kendrick hat eine Grenze überschritten?
Er hat eine Grenze überschritten, ja. Aber ich würde schon fast sagen, dass Drake sie vorher schon überschritten hat. Weil bei Push-Ups nennt er ja auch Kendricks Frau beim Namen. Und ich finde, da fängt schon an. Also, was hat denn jetzt die Frau unbedingt damit zu tun? Oder beziehungsweise muss ich sie auch beim Namen nennen und sowas? Also, es hat schon so eine persönliche Note, würde ich sagen. Und, aber ja, also Kendrick geht auch deutlich über die Gürtellinie. Also, ich sag mal so, wie gesagt, du kannst ja über ihn rappen und sagen, okay, du bist der schlechtere Rapper oder ich bin der bessere Rapper. Ich habe eine bessere Diskografie. Aber schon noch mal was anderes zu sagen, okay, du kannst dich nicht um deine Familie kümmern oder du versteckst deinen Sohn. Also das ist schon, ja, das ist eine ganz andere Grenze.
Und wenig später, also 3 Tage später, um genau zu sein, kam dann schon der nächste Track. Wieder von Kendrick. 616 in L.A., also eine kleine Anspielung auf diesen Timestamp in einer City, was Drake schon jahrelang irgendwie durchgezogen hat. Und Kendrick erzählt in diesem Track halt, dass Drakes Leute eigentlich gar nicht gerne hinter Drake stehen, dass sie ihm unloyal gegenüber sind und auch hinter seinem Rücken schlecht über ihn reden. Also eigentlich, dass nicht mal das Drake-Lager auf Drakes Seite ist. Also es ist gefühlt die ganze Welt gegen Drake. Und ich glaube, das hat auch Drake zu spüren bekommen. Und ich glaube, das weiß er auch teilweise, dass er sehr viele Feinde hat.
Stimmt, er hat ja auch dieses Kill Bill-Bild hochgeladen, nach dem Motto, einer gegen 20. Also er weiß schon, dass er sehr viele Feinde hat und nicht der beliebteste ist. Aber ich glaube, der spielt auch damit.
Naja, ich meine, mit einem gewissen Fame, mit einer gewissen Berühmtheit, Ruhm, Einfluss, kriegst du natürlich auch sehr viele Feinde. Ich meine, es gibt 100 Millionen, die ihn lieben, aber dafür gibt es auch 1 Million Menschen, die ihn hassen. Oder vielleicht ein paar mehr. Nun gut. So, am selben Tag noch, haut Drake sofort eine Antwort raus. Family matters. Und jetzt wird es langsam wirklich hässlich. Drake sagt, dass Kendrick seine Frau schlägt. Und dass er ihr gegenüber nicht loyal ist. Also Kendricks Frau, die wurde schon ja vorher erwähnt, wie du schon gesagt hast. Mhm. Aber jetzt wird's.
Ja, ist schon.
Jetzt wird's ernst. Mhm. Zusätzlich sagt er nämlich, dass Kendrick, der ja 2 Kinder hat, eins von diesen Kindern eigentlich von Dave Free ist. Welches sagt er nicht, aber eins von den beiden Kindern ist von Dave Free. Dave Free ist ein Kindheitsfreund von Kendrick, eigentlich sein Manager, also der war auch Co-President damals bei Top Dog. Also ist ein enger Vertrauter von Kendrick. Und der soll der biologische Papa von einer der beiden Kinder sein, die Kendrick aufzieht.
Da muss man erstmal schlucken.
Ja, ja. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Können wir auch wahrscheinlich niemals herausfinden. Aber ist schon wow. Also man muss auch sagen, hier wurden auch viele andere Sachen gesagt. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, wenn wir jeden einzelnen Track jetzt hier komplett analysieren würden.
Aber das sticht schon heraus.
Aber das ist schon mega herausgestochen. Aber was auch herausgestochen ist, keine Stunde später. Wie hat er das gemacht? Also natürlich hat er diesen Track schon vorbereitet gehabt, aber...
Meinst du?
Du kannst doch keinen Track in so kurzer Zeit fertig machen.
Ja, oder? Vielleicht unterschätzt du Kendrick.
Keine Stunde später. Und ich sage, Kendrick hatte diesen Song
parat. Obwohl, ja, doch, stimmt.
Für den Fall, dass Drake diese Grenze überschreitet. Oder nochmal ein paar Grenzen überschreitet.
Ja.
Denn Drake... guck mal, ich komme mit den Namen schon durcheinander. Kendrick kommt direkt mit einer Antwort. Keine Stunde später. Also wir haben 3 Tracks am selben Tag bekommen. Mhm. Kendrick hatte die Geschütze also schon ready. Und er hat auf Drakes Move eigentlich nur gewartet. Kendrick veröffentlicht Meet the Grahams. Und dieser Song ist so konzipiert, dass er in dem Song verschiedene Mitglieder der Familie Graham, also Drakes Familie, direkt anspricht. So in Briefformaten.
Und das ist schon sehr Kendrick-like. Also die Art und Weise, wie er diesen Song aufbaut, das ist so, ja, das ist typisch Kendrick. Aber es ist halt, also er disst halt niemanden sonst, ja. Aber du merkst schon wirklich, okay, ich glaube, hier macht er, jetzt, hier legt er nochmal eine Schippe drauf.
Kendrick baut seine Sachen einfach anders auf. Und das macht ihn auch so einzigartig. Er ist sehr kreativ. Er ist lyrisch natürlich so viel weiter als viele andere. Und dieses Konzept einfach, wie der Sachen aufzieht, ist einzigartig. Also das war schon sehr krass. Also in diesem Rap-Battle so ein Format zu machen, ultra krass. Und Kendrick erzählt halt, also er schreibt einen Brief an jeden einzelnen der Familienmitglieder, einen Sohn, die Mama, Papa, auch ein ungeborenes Kind. Also angeblich, das ist, was Kendrick sagt, hat Drake noch ein ungeborenes Kind, was 11 Jahre oder so sein soll. Wissen wir bis heute nicht. Drake hat es auch verneint. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ich weiß nicht, ob wir es jemals erfahren werden. Aber Kendrick sagt zusätzlich, dass Drake vor allem noch ein Alkoholproblem hat, ein Problem mit Drogen, aber auch, und das ist jetzt das Spannende, dass Drake sich zu Minderjährigen sexuell hingezogen fühlt. Und man muss auch sagen, das begleitet tatsächlich Drake schon ein bisschen länger. Also das ist ja nicht erst seit dem Kendrick-Beef jetzt so. Nicht jeder weiß das, aber wenn man ein bisschen genug, wenn man tief genug gräbt, Drake hat so ein paar Sachen, der hat sich nicht immer ganz clever angestellt, sage ich jetzt mal, wenn er mit Minderjährigen, sage ich jetzt mal, was zu unterwegs war. Also das wird manchmal wirkt das sehr innig, körperlich. Und da gibt es auch ein paar Videos. Also, ich sag mal so, wenn das jetzt meine Tochter wäre,
ja,
sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Aber Kendrick sagt halt, der hat einen riesen Ring halt.
Genau, das ist also halt nochmal was anderes.
Das ist ja noch ein ganz anderes Level.
Genau.
Dass Drake in seinem Zuhause da einen riesen Ring aufgezogen hat und seine sexuellen Bedürfnisse danach geht.
Also à la Jeffrey Epstein.
Ja, also ungefähr so auf dem Niveau. Das sind halt wirklich böse Anschuldigungen. Ne? Also, ich sag mal so, wir wissen nicht, ob es stimmt. Wenn es irgendwann rauskommen würde, dass es so ist, er wäre nicht der Erste.
Ja, klar.
Er wäre halt nicht also, der Erste.
Würde es dich überraschen?
Ich würde erstmal schlucken müssen. Also, aber
man kennt halt so ein bisschen die Industrie. Ne?
Ich würde nicht vom Stuhl fallen.
Ja, ja.
Ich würde nicht vom Stuhl fallen. Schlägt Kendrick seine Frau? Ich weiß es nicht. Würde es mich komplett wundern? Nein.
Also, ja, beide Hände ins Feuer legen.
Ich würde nicht beide Hände ins Feuer legen.
Fakt ist, Drake muss darauf reagieren.
Ja, ist halt die Frage. Ist auch so, wenn ich immer darauf reagiere, weil Kendrick hat auch nicht auf alles reagiert, was Drake gesagt hat.
Ja.
Weil wenn ich auf etwas reagiere, verteidige ich ja diese Anschuldigung. Wenn ich sie ja vielleicht ignoriere, dann
hat sie gar keinen Bestand,
hat sie sozusagen. Gar keinen Bestand, weil sie so lächerlich ist.
Ja.
Wie es bei Drake und wie es Drake gegenüber Rick Ross gemacht hat.
Okay.
So, und ich finde, das war eine gute Reaktion, dass Drake nicht auf Rick Ross, der hat den vielleicht mal so nebenbei kurz erwähnt, aber der hat keinen eigenen Diss-Track bekommen, weil es so lächerlich
ist
war.
Ist lächerlich.
Ob er jetzt BBL Drizzy ist oder nicht, keine Ahnung. Aber in Summe war das eigentlich lächerlich.
Ja.
Also ihr merkt, ich bin nicht der größte Rick Ross-Fan.
Ricky Rosé.
Ja. Also Meet the Grahams war schon heftig.
Ich glaube sogar, zu dieser Zeit haben wir telefoniert und hatten gemeint, ey, es kocht halt schon sehr, sehr krass hoch. Also und kommt halt Track über Track. Und du hast auch gar keine Zeit, es zu verarbeiten. Und ich glaube, wir haben aufgelegt. Und wie viele Stunden war es danach?
Wie gesagt, innerhalb von wenigen Stunden kamen 3 Tracks raus.
Ja, genau.
Und du musst ja erstmal die ersten Tracks verarbeiten.
Ja, ja.
Aber da kamen schon 3 neue hinterher.
Genau. Und dann halt der nächste.
Und dann kam der nächste am nächsten Tag. Eigentlich, also Drake, ich will nicht sagen, der liegt schon in den Seilen, aber der hat halt mit Meet the Graham schon einen guten Punch abbekommen.
Schon gut, ja.
Und jetzt kommt einen Tag später der nächste Track, Not Like Us, wo er auf, ja, weiterhin auf Drakes angebliche Pädophilie eingeht und Drakes kulturelle Identität, die in den letzten Jahren immer mal wieder gefragt wurde oder hinterfragt wurde, weiterhin thematisiert. Alle kennen diesen Track.
Ganz kurz.
Alle kennen diesen Track.
Genau. Wie wichtig ist der Beat. In einem
Beat. Dieser Track fetzt so rein.
Ja.
Also, ich glaube, man hört ein bisschen jetzt hier raus, dass wir den Beef, wenn es einen Gewinner gibt, vielleicht können wir gleich nochmal darüber reden, eher auf Seiten von Kendrick sehen. Ich bin auch gar nicht so ein großer Kendrick-Fan, würde ich eigentlich nochmal hier sagen.
Stimmt, ja.
Aber...
Ich schon.
Dieser Track, der hat halt die Hütte abgerissen.
Ist so. Also wenn es dich nicht in die 2000er katapultiert, wieder
der,
zurück.
Der Beat, du musst dir vorstellen, das ist ein Song, wo er über Pädophilie redet oder beziehungsweise wo ein Rapper, eine Person des öffentlichen Lebens, als Pädophiler dargestellt wird und dieser Song läuft im öffentlichen Fernsehen, der läuft auf NBA-Games, der läuft in Clubs und alle tanzen dazu, als wäre es ein Sommerhit.
Es gibt ja auch so ein paar Dance-Challenges, habe ich auch schon gesehen, also dieser, das ist schon fast eine Bewegung.
Aber dieser Song ist auch krass. Der fetzt rein.
Er fetzt schon rein.
Der fetzt ultra rein.
Kurze Anekdote dazu. Ich war vor kurzem in New York. Ich wollte mir Klamotten holen, beziehungsweise Schuhe. Genau, da lief natürlich ganz normale Musik. Ich muss vorstellen, ich weiß gar nicht mal, was für ein Track vorher lief, aber der nächste Track war dann Not Like Us. Und der hat richtig reingefetzt. Und so ein anderer Kollege, also ein anderer Mitarbeiter, kommt zu dem anderen und sagt, ey Junge, das ist jetzt schon das vierte Mal, dass du den abspielst. Also... Ja, was ich damit sagen will, also es ist mehr als ein Diss-Track.
Wirklich, das ist ein Party-Hit.
Das ist ein Party-Hit.
Also auch, der wurde ja auch überall gestreamt. Also die Zahlen, die Streaming-Zahlen, die schießen ja auch alles ab. Also der hat ja auch zahlreiche Rekorde mit diesem Song gebrochen.
Ja.
Sämtliche Songs aus diesem Beef, die sind ja Copyright. Also die kann man ja auch überspielen. Theoretisch könnten wir auch Not Like Us hier, wenn ich jetzt hier abspielen lasse.
Sollten wir echt mal.
Ja, aber ist ein fetziger Song. Also, unabhängig davon, was gesagt wurde, der Beat, der knallt rein, Kendrick float, das Internet ist eskaliert. Es ist ein cooler Song. Aber wir sind noch nicht am Ende. Drake hat tatsächlich am nächsten Tag noch eine Antwort geliefert. The Heart Part 6. Also auch eine Anspielung darauf, weil Kendrick hat ja die Heart-Reihe 1 bis 5 schon abgeliefert. Und jetzt hat Drake The Heart Part 6. Also eigentlich aus marketingtechnischen Gründen ultra cool.
Mhm.
Ne? Also wenn ich jetzt The Heart Part 6 eingebe, wird nicht mehr Kendrick kommen.
Weil
er kann eigentlich keinen Song mehr abliefern, der The Heart Part 6 heißt.
Das ist clever.
Man wird es immer mit Drake in Verbindung bringen, nämlich. Aber der Song, ich glaube, also der wurde ja komplett vom Internet zerstört.
Ja, ich finde den auch
lame. Sehr schlechte Bewertungen und sowas. Also alle... Ich glaube, der Not Like Us war einfach vom Impact zu stark. Also das ist halt, der Song hat zu sehr reingefetzt, dass du da nochmal gleich nachziehen konntest.
Ja, ich finde den Track auch eher lame. Es ist auch so ein bisschen, auch so die Art, wie Drake damit umgegangen ist, nach dem Motto, ja, es ist, der ist voll obsessed Kendrick denkt nur an Drake und so weiter und so fort. So, also er hat so ein bisschen runtergespielt, das Ganze. Obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der gestochen hat.
Ist die Frage.
Ja, ich finde schon. Also, aber das ist auch nicht das erste Mal bei Drake, dass er ein bisschen zu weit geht. Und hinterher, wenn er den Beef dann verliert, dann sagt, naja, eigentlich, du bist zu weit gegangen. Also...
Nein, wir können das auf jeden Fall dabei belassen, dass The Heart Part 6 fürs Erste der letzte Track ist in dieser Fehde. Ich glaube tatsächlich, es kommt auch kein neuer mehr. Ich glaube, das hat sich gegessen.
Aber ja, also ich glaube, Kendrick hat immer noch was im Petto, wenn... Also ich glaube, der könnte sogar ein Album mit
Beef-Tracks füllen. Ich glaube, es mangelt den beiden nicht an Content. Ich glaube, es mangelt den beiden nicht an Fähigkeiten, jetzt diesen Beef weiter fortzuführen, aber ich glaube, es war auch schlau, dass Kendrick nicht darauf reagiert hat, weil sein letzter Song war so
hat alles
so
gefetzt,
gesagt. Ja. Ich will nicht sagen, dass Kendrick das nicht nochmal abliefern könnte, aber eigentlich, er hat Not Like Us gepostet und dann kommt Drake mit so einer lame Antwort, warum soll ich darauf noch antworten? Kann sein, dass irgendwann mal noch was kommt, aber Stand jetzt, und das ist jetzt über einen Monat her, kam nichts mehr. Gut, das war jetzt eigentlich mal dem Beef in der Timeline nochmal mehr oder weniger zusammengefasst. Ein paar Sachen sind ausgelassen, es ist, wie gesagt, ultra viel, es ist eigentlich 5 Folgen wert, aber ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengepackt. Man könnte jetzt nochmal vielleicht sagen, ob es einen Gewinner gibt oder auch von wo aus gehen wir jetzt? Also was machen wir jetzt? Welchen Impact hatte dieser Beef für die Musikszene, für die beiden Rapper, für alle drumherum? Vielleicht könnten wir darauf nochmal eingehen. Die Sache ist, es ist auch viel Aussage gegen Aussage. Wir können die Sachen nicht bewerten, wir können sie nicht beweisen. Es ist so ein bisschen, das hattest du vorhin mal angeschnitten, inzwischen ein Level geworden, wo es gar nicht mehr so sehr um das Rap-Technische ging, um die Musik und den Flow. Das hat teilweise so, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, sondern eher, wer den anderen mehr schadet.
Und deswegen hat für mich persönlich dieser Beef einen leichten Beigeschmack. Also habe ich es jetzt gebraucht, dass beide so persönlich werden? Ich auf keinen Fall. Mich interessiert tatsächlich auch nicht so diese ganzen Gossips hinter den Kulissen, sondern, also mich persönlich hätte auf jeden Fall eher, dieser Sport vom Beef, der hätte mich mehr interessiert. Aber du hast irgendwann gemerkt, es wurde halt, aber es ist halt wie so ein Unfallbild. Du kannst halt nicht weggucken und du guckst automatisch hin. Du beschäftigst dich automatisch damit. Aber mit so einem leichten Beigeschmack. Einfach weil man es so oft, also ich habe es auf gar keinen Fall so erwartet. Ja, es hat auf jeden Fall was mit Hip-Hop, mit Rap gemacht, aber auch vielleicht mit der Art und Weise, wie wir mit Beefs umgehen oder wie Rapper mit Beefs umgehen später.
Ja, ist halt die Frage, geht es jetzt darum, den anderen zu zerstören und alle seine dunklen Dämonen freizusetzen, also alles, was da irgendwie begraben ist und was die Öffentlichkeit nicht weiß, zu veröffentlichen? Weil es war dann auch so ein bisschen im Beef die Idee, oder wo es darum ging, dass der eine Leute einschleust beim anderen oder bezahlt, um Informationen zu bekommen, die dann geleakt werden, die der andere nicht weiß. Wie gesagt, wir wissen nicht, was von diesen ganzen Anschuldigungen wahr ist. Irgendwo wahrscheinlich, also ich glaube jetzt nicht, oder ich will das auch vielleicht jetzt nicht glauben, dass Drake einen riesen Ring da hat. Ist Drake ganz unschuldig? Puh, weiß ich nicht. Also irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit. Ich weiß jetzt auch, ich glaube auch nicht, dass er eine 11-jährige Tochter hat oder ein 11-jähriges Kind. Vielleicht, ich weiß es nicht. Schlägt Kendrick seine Frau, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist das Kind von Dave? Keine Ahnung. Irgendwo vielleicht schwören ein paar Wahrheiten drin, aber vielleicht ist auch sehr viel aus der Nase herbeigezogen. Wir wissen es nicht. Ich meine, du kannst ja ein Beef auch verlieren, aber du willst ja immer noch dein Gesicht bewahren.
Ja, genau.
Und das ist halt irgendwie, du willst hier in dem Fall das Gesicht des anderen komplett zerstören. Und wie du schon gesagt hast, das ist auch als Zuschauer, es ist irgendwo unterhaltsam, aber es hat auch schon so ein bisschen, boah, so einen komischen Beigeschmack.
Ich muss auch ehrlich sagen, von Kendrick hätte ich es auch nicht erwartet. Weil ich, also wenn man Kendrick kennt oder wenn man seine Alben auch kennt, dann gibt er dir eigentlich immer was zum Nachdenken mit. Und manche sagen, ja, ist ein bisschen preachy vielleicht, also ein bisschen zu viel. Andere sagen, ja, er ist unser Savior, bis er dann selbst sagt, er ist kein Savior. Ja, aber irgendwo, er kennt seine Rolle irgendwo im Hip-Hop. Ja, und gerade er, würde ich sagen, hätte bei diesem Beef vor allem viel zu verlieren gehabt und Drake eigentlich eher weniger, sondern eher zu gewinnen. Aber trotzdem diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir werden jetzt wirklich hier persönlich. Also ich will damit sagen, ich glaube, der Beef hätte Kendrick mehr geschadet als Drake, muss ich ehrlich zugeben. Weil das Bild von Drake und Kendrick einfach so unterschiedlich ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, so, macht das was mit dem Bild von Kendrick. Ja, also hast du irgendwie das Gefühl, okay, das ist wirklich einer, der in die persönliche Schiene geht und den anderen komplett zerstören will, was nicht unbedingt Kendricks, auch nicht unbedingt Kendricks Natur entspricht. Weißt du? Also bei J. Cole ganz extrem, aber ich hätte gedacht, Kendrick geht auch mehr in die Richtung. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Hat er sich von Drake provozieren lassen?
Ich würde sagen, ja. Ja. Also es stecken schon immer Dämonen in Kendrick. Er ist auch nicht ganz.
Hat er in seinem letzten Album gesagt?
Genau.
Also das ist ja sehr, also ist ja sehr deutlich. Also
Kendrick ist ja auch nicht, ganz, auch nicht perfekt.
Nee, eben.
Er das ist weiß nicht, er auch.
Ja, ja, genau.
Und das will, er will ja auch, dass die Leute das wissen.
Ja.
Er ist nicht unumstritten. Und ich glaube, ja, doch. Er hat sich schon provozieren lassen und gesagt, okay, wenn du es hässlich haben willst, dann bekommst du es. Und ich glaube, jeder wusste, dass er es sein kann, aber dass er wirklich diesen Schritt macht, das fand ich halt schon überraschend.
Meine, letztendlich ja. hat er mit Meet the Grahams halt einen typischen Kendrick-Song auch irgendwie konzeptionell gestalten können. Mm. Es war ein cooler Song. Mm. Und Not Like Us ist eigentlich kein typischer Kendrick-Song. Mm. Also dieser fetzige Summer-Hit ist jetzt nicht, also auch so mit Mustard und sowas, ist jetzt, also als Producer, das ist jetzt nicht sein Go-To-Mann.
Ja. Aber deswegen würde ich auch sagen, dass Kendrick diesen Beef gewonnen hat, weil er irgendwo Drake auch mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Weißt du, was ich meine? Also Drake ist eigentlich bekannt für die Nummer-1-Hits, für die großen Hits, für die großen Beats. Und jetzt kommt Kendrick daher und macht eben genau das. Und ja, jetzt, ja, irgendwie guckt Drake mehr oder weniger in die Röhre, würde ich sagen.
Also ich find's cool, dass Drake, der für viele ja eigentlich gar nicht so mehr der Rapper ist oder überhaupt ein Rapper ist, sondern eher ein Popkünstler, wieder zum Rappen animiert wurde. Ich meine, wir müssen auch mal hier ein bisschen jetzt Drake in Schutz nehmen. Der ist kein schlechter Rapper. Drake ist ja dafür bekannt, ein Chamäleon zu sein. Mhm. Der kann sich ultra krass anpassen. Wie viel er jetzt davon geschrieben hat oder nicht, das einmal dahingestellt. Aber er kann flowen, er kann rappen und er hat auch solide Tracks in diesem Beef hier abgeliefert. So ist jetzt nicht.
Er hat schon ganz gut mitgehalten.
Er hat auch gute Bars und sowas rausgehauen. Also ich sage immer, dass Drakes größte Fähigkeit seine Anpassungsfähigkeit ist. Mhm. Er ist kein Vollblut-Rapper, auch wenn er oder andere das
brauchen. Aber er sieht das so, genau.
Aber ich würde nicht sagen, er ist ein Vollblut-Rapper. Mhm. Er ist ein Künstler, der sich dem Trend anpassen kann oder diesen auch definiert. Also der ist halt nicht nur Rap. Drake ist ja auch dafür bekannt, zwischen einzelnen Kulturen irgendwie hin und her zu, sag ich jetzt mal, zu wandeln, was auch dann wieder diese kulturelle Identität von ihm irgendwie hinterfragt. Aber der weiß ja Pop, House, Lounge, Rap, Hip-Hop, der weiß ja überall seinen Stempel zu setzen und das macht er sehr gut. Also Drake ist auf jeden Fall einer, der weiß, was sich und wie verkauft.
Mm, er ist sehr, sehr clever.
Er ist ein Businessman.
Die Frage auch, wie viele Künstler hat er mit hochgezogen oder beziehungsweise sind allein bekannt durch ihn?
Drakes Name ist riesig. Ja. Also unabhängig davon jetzt, wer der Gewinner oder Verlierer ist, sollte jetzt Drake als Verlierer deklariert werden, sein Name ist zu groß. Mm. Ich meine, es gibt auch Argumente dafür, dass Drake gewonnen hat. Auch diese Geschichte von Kendrick hat viel zu lange gebraucht und sowas.
Echt? Okay.
Ja, es gibt so dieses, dass Drake viel schneller abgeliefert hat und sowas, ne? Weil nach Like That und sowas kam Drake und dann, wenn Kendrick 2 Wochen braucht, dann ist das irgendwie fair, aber wenn Drake 2 Wochen braucht, dann schießen alle gegen ihn.
Ja, aber er hat ja dann, ich meine, 3 Tracks innerhalb von 36 Stunden.
Genau, also die, ist halt dann auch. Es gibt ja DJ Academics, der ist ja von Team Drake und sowas, ne?
Weiß auch nicht, was ich von dem halte eigentlich.
Lass mal. Also, und dann, also ich würde sagen, was ich damit sagen will, die Leute, die Drake hören und immer gehört haben, die werden auch weiterhin Drake hören und Drake treu bleiben. Mhm. Und für Kendricks Leute gilt das genauso. Ich würde sagen, letztendlich, wir hatten einen sehr unterhaltsamen Kampf zwischen den beiden. Der wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Mhm. Also, man wird ihn nie vergessen. 100%. Der ist teilweise sehr hässlich geworden. Sehr unterhaltsam, aber auch manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es jetzt vorbei ist. Also es reicht dann auch mal irgendwann. Mhm. Wir haben den Hit des Jahres bekommen, dann Kendrick. Das muss man auch sagen.
Aber auch, du hast auch viel mehr von Kendrick gehört. Weil
Kendrick war ja von der Bildfläche verschwunden die letzten 2 Jahre.
Zwischen Damn und Mr. Morale liegen auch 5 Jahre. Und ich dachte auch danach, wahrscheinlich höre ich erstmal 3 Jahre auch nichts, mindestens.
Aber vielleicht hören wir jetzt erstmal 10 Jahre wieder nichts von ihm. Ja. Also angeblich kommt ja vielleicht ein neues Album dieses Jahr raus.
Genau, das habe ich auch gehört.
Man weiß es nicht. Also wenn das jetzt raushauen würde, hätte eine geile Promo gemacht. Also hätte jetzt Werbung für sich gemacht. Tatsächlich, was du gesagt hast, ich weiß nicht, wie viel dieser Beef das Game verändern wird. Ich glaube tatsächlich nicht so viel.
Also du denkst nicht, es gibt irgendwie nochmal den Nächsten, der sagt, okay, ich will jetzt hier mal claimen, dass ich zu den Größten gehöre. Also der Nächste, der sich einfach motiviert genug fühlt, um zu sagen, okay, ich glaube, Hip-Hop lebt wieder von irgendetwas und stagniert nicht so.
Ich glaube nicht, dass Battle-Rap sich etablieren wird. Also ich glaube, wir kriegen nicht mehr Battle-Raps. Fäden war es, gab es immer, Fäden wird es immer geben. Aber ich meine, wir haben auch zwei der größten Namen im Geschäft gerade gehabt, die sich irgendwie gerade, ne, das waren wirklich Schwergewichte, die sich hier geprügelt haben. Mhm. Aber da gibt es noch ein paar kleine Namen, die werden sich immer battlen. Wie relevant das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, Battle-Rap wird kein so etabliertes Medium sein. Tatsächlich, viele wissen das gar nicht. The Game hat auch irgendwas neulich rausgehauen. Da hat er etwas über diesen Beef erzählt.
Stimmt, ja.
Redet keiner darüber.
Irrelevant.
Also ich glaube, wie gesagt, es geht ganz normal weiter. Drake macht sein ganz normales Ding. Also der hat ja auch schon wieder was gemacht. Mm. Der hat ja mit Sexy Red.
Ja, genau.
Der hat ja da auch, der hat ja mit diesem BBL Drizzy gespielt und sowas. Kendrick, den hören wir erstmal eine ganze Weile nicht. Und J. Cole macht J. Cole Sachen.
Mm. So, also, J. Cole ist im Urlaub.
J. Cole liegt immer am Strand. Aber ich glaube, tatsächlich, das Game wird sich nicht so krass umschiften. Hip-Hop, ich glaube, das war jetzt kein Meta-Umschwung. Mhm. Ich lass mich vielleicht auch eines Besseren belehren, aber ich glaube tatsächlich, morgen, oder wie es jetzt ist, vor einem Monat ist dieser Beef jetzt mehr oder weniger geendet, geht jeder seinen Weg. Mhm. Und wie gesagt, Drake lässt sich auch, glaube ich, davon nicht runterziehen, Kendrick genauso, und die machen ihr Ding. Also Drake, der hat wahrscheinlich schon wieder 50 Songs in der Pipeline, die er bald veröffentlicht, und Kendrick.
Ich frage mich, ob die beiden sich in, keine Ahnung, 5 Jahren nochmal in die Augen gucken können und sagen können, na, okay, na, was wir da gemacht haben, war damals und Beef begraben zum Beispiel. Wie bei Jay-Z und Nas.
Ja, das ist halt, also hier wurden halt Sachen gesagt, genau. Weiß ich nicht. Also ich sage, ein J. Cole, der kann beiden ganz entspannt die Hände schütteln. Mhm. Da glaube ich, ja, kein Problem.
Kein Problem.
Ist auch die Frage, wenn ich jetzt Künstler bin, will ich auf dem nächsten Drake-Feature drauf sein? Also Sexy Red kommt ja aus seinem Lager, deswegen passt das schon. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der extern ist, ich meine, Drakes Name ist ultra groß. Mhm. Und wie gesagt, mit oder gegen ihn, er zieht mich hoch. Aber will ich der Nächste sein, der jetzt ein Feature mit ihm macht?
Vielleicht nicht in absehbarer Zeit. Genau, muss erst mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Ich glaube, da muss noch
ein bisschen Gras über die Sache wachsen, bevor hier irgendwas passiert. Aber ja, bis dahin schauen wir mal. Ich denke, die beiden setzen ihre Karrieren fort. Also Kendrick vielleicht oder hoffentlich bald ein neues Album. Und Drake macht, was er immer macht, Musik, die auf Platz 1 streamt. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, dann haben wir es fürs Erste. Für die erste Folge. Mhm. Ich glaube, war gar nicht mal so verkehrt. Ist einfach cool, über das Thema Musik zu reden. Man kann stundenlang
darüber reden. Ohne Witz.
Ja. Und keine Sorge, wir haben auch stundenlang vorbereitet. Also da kommen noch einige Sachen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei dieser Folge. Es war eine von vielen, hoffentlich. Ihr könnt uns auch schreiben, könnt uns auch gerne eure Meinung irgendwie zukommen lassen, sei es über unseren Instagram-Kanal oder auch per E-Mail. Also dieliedhaber@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse oder bei Instagram dieliedhaber. Das sind so die gängigen Medien. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich.
Ja, schön, dass du da warst. Hast du noch ein paar letzte Worte, um unsere erste Folge abzuschließen?
Naja, am Anfang direkt sehr kontroverses Thema. Vielleicht auch sehr toxisches Thema.
Was meinst du, aber wir werden direkt gecancelt?
Ja, genau. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und bin einfach nur gespannt, beziehungsweise ich freue mich darauf, dass wir noch viele andere Folgen raushauen werden. Und ja.
Dann schauen wir mal, wo die Podcast-Reise hingeht. Ich hoffe, ihr seid dann auch ein Teil davon. Und ja, wir hören uns zur nächsten Folge. Und schön, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.